Wenn mein Mann kocht, gibt es selbstgemachte Karotten-Zucchini-Puffer mit Joghurt-Dip. Wenn ich koche, Fischstäbchen mit Schranke rot-weiß. Vielleicht rangierte ich deshalb in der Zeit nach dem Amerika-Aufenthalt erkennbar höher im Kurs als er. Mein Mann kann über dererlei Erklärungsversuche aber nur lachen. Für ihn war schon immer klar, es gibt ein natürliches Band zwischen mir und meinem Sohn. Schließlich hätte ich den Jungen mehr als 9 Monate im Bauch getragen und auf meinen Herzschlag konditioniert. Als sie mir das eines Tages so vortrug, musste ich lachen.
Das schreibt Anna Claus in ihrem Buch »Mein Mann ist die bessere Mutter«.
Hallo, ich bin Laura Freisberg und das ist die 90. Folge von Stadt-Land-Krise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München.
Ich bin Barbara Streidel und in dieser Episode sitzen wir mit Anna Claus zusammen. Hallo Anna.
Servus, ich sitze auch in München.
Und von dir kommt der Hinweis mit Pommes Schranke und dass dein Mann besser kochen kann.
Bevor es um dich und dein Buch geht, haben wir jetzt noch ganz kurz Werbung in eigener Sache.
Unser Werbeblock geht quasi als Save the Date in den Mai 2025. Am 20. Mai kommt die Autorin Franziska Schutzbach nach München in die Luise. Das ist ein schöner Kulturveranstaltungsort. Und dabei hat Franziska Schutzbach ihr neues Buch Revolution der Verbundenheit, wie weibliche Solidarität die Gesellschaft verändert. So heißt das neue Buch. Ich habe es schon gelesen. Ich finde es recht super, das Buch. Und das zieht so ein bisschen die Fäden wieder auf, die wir in diesem Jahr schon eingewoben haben in unsere Frauenstudien-Denkräume. Wir hatten ja Julia Korbig bei einer Schwesternschaft miteinander. Wir hatten auch in unserem Denkzuhause das Thema weibliche Solidarität. Und da passt es wirklich einfach perfekt, dass wir da im Mai 2025 weiterdenken über die Revolution der Verbundenheit, wie weibliche Solidarität die Gesellschaft verändert. Bald gibt es Anmeldemöglichkeiten und weitere Details zu dieser Veranstaltung mit Franziska Schutzbach. In dieser Episode, die jetzt gleich weitergeht, lohnt es sich total, ganz bis zum Schluss dran zu bleiben. Denn Anna Claus, das ist die mit den Pommes Schranke, hat uns eine Buchempfehlung mitgebracht. Die wird sie aber ganz am Schluss erst erzählen. Also bleibt dran. Anna Claus ist Politikredakteurin, Ressortleiterin beim Spiegel, und zwar ist es das Spiegelbüro in München, und sie ist auch verheiratet und Mutter eines Sohnes. Sie ist die Biografin des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder und berichtet auch sehr oft über die CSU.
Und du lebst, wie ich jetzt aus deinem Buch weiß, geografisch ziemlich exakt, im Münchner Westen mit Mann und Sohn. Und du hast es ins Schwimmbad zu gehen. Dein allererstes Buch ist über den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Und in dem jetzigen Buch, das ja auch aus Spiegelkolumnen entstanden ist, da erwähnst du an einer Stelle, dass du genau auf diese Spiegelkolumnen auch auf Parteitagen der Union oder vielleicht sogar der CSU angesprochen wirst. Wie ist es denn als Spiegeljournalistin dann von CSUlern auf den eigenen Familienalltag angesprochen zu werden?
Man erschrickt erstmal, weil man denkt, woher wissen die Dinge aus meinem Privatleben? Und dann fällt mir ein, ach so, ja, ich veröffentliche meine Elternkolumnen ja öffentlich. Das lesen ja Leute. Womöglich lesen es sogar Leute, die mich kennen. Aber man muss es ja oft ausblenden, wenn man sozusagen Details aus seinem Privatleben preisgibt. Ich stelle mir das nicht vor, dass das auch Leute lesen, die mich kennen, sondern es kommt mir eigentlich relativ anonym vor. Ich nenne ja auch nicht den Namen meines Sohnes zum Beispiel und selten den Namen meines Ehemanns und selten auch, wo ich tatsächlich wohne und so. Um die Privatsphäre von meinen zwei Männern zu schützen und auch mich auf eine Art zu schützen. Aber natürlich Leute, die mich kennen, die wissen dann auch, wer gemeint ist und sprechen mich dann auch tatsächlich drauf an. Aber ich erschrecke dann immer und reagiere dann aber natürlich so nett ich kann. Und ist ja eben auch ein gutes Smalltalk-Thema, so Sachen aus dem Privatleben. Und dann versuche ich aber schnell wieder zurückzulenken auf die Politik, auf das Grundsatzprogramm und auf die Dinge, die ich dann natürlich erfahren will von den Gesprächspartnern auf so einem CSU-Parteitag. Das sind ja nicht private Dinge, sondern wie geht's jetzt weiter mit Friedrich Merz als Kanzlerkandidat? Kann sich Markus Söder zurückhalten? Wird Markus Söder jetzt Bundespräsident im Gegenzug? Solche Dinge. Aber ja, wenn man einen netten Einstieg in so ein Gespräch hat, kann das ja auch durchaus helfen.
Aber es gibt ja schon gewisse Überschneidungen. Also auch mit der Aussage, die du mit deinem Buch triffst, wenn du behauptest, dein Mann ist die bessere Mutter, dann geht es dir ja auch darum zu beweisen, dass es zwar ein Spagat ist, voll Berufstätigkeit und Familie unter einen Hut zu bringen, aber dass es machbar ist und dass ja aber auch die Politik ihren Teil dazu beitragen muss. Also können sozusagen CSU-PolitikerInnen von dir noch was lernen oder nehmen die da was auf, wenn die deine Kolumnen lesen? Kam da irgendwie mal was zurück?
Ich hoffe es. Mhm. Also natürlich ist das ja immer die Hoffnung, wenn man ein Buch schreibt, also jedenfalls meine Hoffnung, dass man damit vielleicht auch ein bisschen was bewirkt. Ich habe auch lange überlegt, soll ich sozusagen ein politisches Thesenbuch veröffentlichen? So in die Richtung, hier hakt es noch bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und diese 10 Baustellen sollte jetzt die Politik bitte sofort angehen. Aber ich habe mich dann doch für den persönlichen Angang entschieden, also darüber, dass ich aus meinem Alltag erzähle und das auch versuche, so ein bisschen humorvoll zu machen und nicht so politisch zu gestalten, weil meine Hoffnung war, dass es so vielleicht mehr Leute lesen. Weil ich finde, es sind wichtige Themen. Es ist eben kein Gedönsthema, sich über den Bau von Kitas oder den Sinn und Unsinn einer 4-Tage-Woche zum Beispiel zu unterhalten. Das sind Vereinbarkeitsthemen. Das sind Themen, die auch Familien interessieren und die auch Mütter interessieren oder Väter. Und ich finde, sie kommen viel zu selten vor in Grundsatzprogrammen und in Wahlkämpfen hat man das Gefühl noch eher. Aber wenn es dann konkret um die Politik geht und was tatsächlich verabschiedet wird im Bundestag, hat man das Gefühl, es fällt dann hinten runter. Hm.
Was würdest du denn als erfahrene Journalistin oder auch Berichterstatterin aus diesem engen CSU-Umfeld sagen, wo steht denn Markus Söder in Sachen Gleichberechtigung?
Also nicht an der Seite von Familien und Frauen. Das muss ich ganz klar sagen. Markus Söder hat mal sich auch damit gebrüstet, dass er nie in seinem Leben jemals einen Kinderwagen geschoben hätte. Das hat er quasi als Auszeichnung offenbar verstanden oder er wollte vor seinen männlichen Buddies irgendwie angeben. Er fand das irgendwie cool, offenbar, das so festzustellen. Man muss dazu sagen, er hat 4 Kinder. Also ein Kind aus einer vorehelichen Partnerschaft, quasi aus einer vorigen Beziehung und dann 3 aus der Beziehung mit seiner jetzigen Ehefrau. Insgesamt 4 Kinder. Und ich finde das total verständlich, dass er deren Privatleben raushält aus der Politik, dass er sich dazu nicht äußert. Aber nach allem, was man weiß, war er selbst kein besonders aktiver Vater. Kann er ja auch nicht sein bei der Karriere, die er in der Politik gemacht hat. Aber so Themen sind ihm auch vom Programm her nicht wichtig. Also er spricht sie ja nie an, auch in seinen Instagram-Beiträgen oder so. Da geht es ja nie um Familienpolitik. Wenn er wieder so einen Scheck überreicht, von wegen, dass es in Bayern so viele Familienleistungen gibt, was auch stimmt. Also es gibt ja irgendwie ein höheres Kindergeld, es gibt so ein extra Familiengeld, das sich dann nochmal erhöht, wenn es ein drittes Kind gibt und so. Also er hat sozusagen den Geldbeutel weit geöffnet für Familien, aber so strukturpolitisch passiert da so gut wie nichts in Bayern oder nicht mehr als in anderen Bundesländern.
Also herzlichen Dank für den Einblick.
Ja, sehr spannend. Das Wort Familienland verwendet er auch, oder? Familienland Bayern?
Damit bezieht er sich darauf, dass Bayern so viel Familienleistungen wie kein anderes Bundesland an Familien auszahlt. Und das ist auch von den Fakten gedeckt. Aber die Frage ist, macht ein höherer Kontostand Bayern zu einem besseren Familienland? Vielleicht haben Familien mit Durchschnitt eben mehr Leistungen vom Staat, die sie bekommen. Aber also wer hier in München wohnt und lebt und eine Wohnung sucht oder einen Kita-Platz finanzieren will, der hat dann dieses Geld auch schnell wieder auf den Kopf gehauen. Mhm. Und ich finde eben, man müsste sich wenn man sich wirklich interessieren würde für die Lage von Eltern und Familien in dem Land, dann hätte man zum Beispiel nicht mit so einem Bastardwort, so wie neulich die Bildungsministerin zurückgepfiffen, die sich offen dafür gezeigt hat, diese unangekündigten Prüfungen an Schulen abzuschaffen. Und da ist ja dann der Söder in die Parade gefahren und hat gesagt, ach Quatsch, das haben wir schon immer so gemacht, Leistung ist wichtig und unsere Schüler in Bayern belegen in Bildungsranking Spitzenplätze und damit das so bleibt, ändern wir da nichts an der Praxis. Das war so typisch Markus Söder, sich für diese Sache gar nicht interessieren, auch die Petition von Schülern und Schülerinnen noch nicht einmal zur Kenntnis nehmen oder sich mit denen treffen und anhören, sondern so mit dem Fallbeil da, mit der Ansage vom Chef so eine Debatte beendigen, fand ich unmöglich.
Okay, lasst uns einen Strich unter den Geschichten über Markus Söder zu treten, weil wir eigentlich über andere Geschichten sprechen wollen. Aber herzlichen Dank, Anna, dass du es uns erzählt hast.
Barbara, ich finde, man kann es ja gar nicht so trennen, weil eigentlich zieht sich's ja, wenn wir jetzt über Annas Buch sprechen wollen, immer so durch. Es ist so das Hintergrundrauschen.
Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Du hast es erzählt, es bleibt uns im Kopf. Aber meine nächste Frage, da kommt immerhin das Wort Söder nicht drin vor. Das kann ich auf jeden Fall schon mal versprechen. Bevor wir einsteigen in das Gespräch, Laura, kannst du mal ganz kurz erzählen, um was es denn in Ihrem Buch geht?
Der Titel verrät schon ziemlich viel. Der heißt nämlich Mein Mann ist die bessere Mutter. Untertitel, wie ich Wunschfamilie und Traumberuf vereinbare oder es mir zumindest einrede. Man muss dazu sagen, dieses Buch ist entstanden aus Spiegelkolumnen. Da geht es dann zum Beispiel um die Kita-Misere, dass ihr Sohn sich irgendwann nicht mehr die Namen seiner Erzieherin merkt, weil die so oft wechseln, wie es darum geht, dass sie mit ihrem Mann darüber streitet, ob sie jetzt eine Putzfrau haben sollten oder nicht. Sie ist dafür, der Mann aus feministischen Gründen dagegen. Und so erzählt sie eigentlich über die gesammelten Kolumnen und noch mehr ihren Alltag und zeigt an vielen kleinen Beispielen, wo es funktioniert und wo es hakt und wo auch gesellschaftliche Erwartungen ihr dann wiederum ein schlechtes Gewissen machen, sie als sogenannte Ego- oder Rabenmutter abstempeln oder wo sie selber darunter leidet, dass sie halt im Alltag gar nicht so viel da ist, im Alltag mit Mann und Familie, wie sie manchmal vielleicht doch gerne wäre. Das ist so ganz kurz zusammengefasst der Inhalt.
Dein Buch geht relativ am Anfang damit los, wie du denn deinen Mann kennengelernt hast bei einem Free Jazz Seminar an der Uni Passau. Und deswegen meine erste Frage, wie einverstanden ist dein Mann mit dem Buchtitel, dass er die bessere Mutter ist?
Ich musste verhandeln, dass ich das Buch so nennen darf, weil er war nämlich gar nicht so wahnsinnig erpicht darauf oder glücklich darüber, auf diesem Titel zu landen. Als ich ihn gefragt habe, du darf ich das Buch Mein Mann ist die bessere Mutter nennen, hat er gesagt, ja, aber nur wenn du sagst, dass ich auch Geschäftsführer meiner eigenen App-Agentur bin.
Steht aber nicht auf dem Titel drauf. Mein Mann ist die bessere Mutter und Geschäftsführer einer eigenen Agentur steht da jetzt nicht drauf.
Aber ich habe es im Vorwort tatsächlich erwähnt.
Ja, es steht drin. Da steht auch genau dieser Dialog drin, genau.
Genau, das okay. War sozusagen das Ergebnis unserer Verhandlungen, ob ich dieses Buch so nennen darf. Aber weil er hatte wirklich ein bisschen Angst davor, so als Hausmann rüberzukommen.
Aber lass uns doch nochmal bei dem Bild bleiben. Dein Mann ist die bessere Mutter. Warum ist er denn die bessere Mutter?
Also, weil er dem Klischee der sich kümmernden Sorgeperson besser entspricht. Also ich arbeite da schon mit Klischees, weil jeder im Kopf eine bestimmte Vorstellung davon hat, was eine gute Mutter ist. Aber ich glaube, die ist in jedem Kopf in Wahrheit sehr ähnlich.
Wollen wir mal checken?
Ja, check mal. Ja.
Was macht eine gute Mutter? Was ist in deinem Kopf, Laura?
Eine gute Mutter interessiert sich für das Kind, hört zu, kann das Kind auch loslassen, quasi ihre eigenen Ängste und Bedürftigkeiten hinten anstellen und kann auch in den Arm nehmen und trösten.
Also mein Satz wäre, eine gute Mutter backt selber den Kuchen für den Geburtstag des Kindes. Was ist bei dir, Anna?
Ja, ich habe auch bei einer guten Mutter sofort meine eigene Mutter im Kopf, die selber Müsliriegel für die Kinder gebacken hat und also für mich und meine Schwester und uns Nutella-Verbot erteilt hat und Fernsehverbot, aber dafür wahnsinnig viel Zeit hatte, um uns dann Hüpfgummispiele beizubringen oder so. Und sie hat eben auch ihren Beruf hinten angestellt. So, also das war so ein bisschen dieses, ich opfere mich oder Kinder an erster Stelle und vielleicht, wenn dann noch Zeit ist, Karriere oder ein Beruf. Aber Kinder und Mann und Familie an Nummer eins. Und da ich ein anderes Leben führe, wie meine eigene Mutter, fühle ich mich umgekehrt oft als schlechte Mutter tatsächlich oder als Rabenmutter. Und dann dachte ich mir, warum? Warum habe ich dieses schlechte Gewissen immer? Weil ich habe doch einen Mann, ich habe doch das Glück, einen Vater zu diesem Sohn zu haben. Und der ist in so vielen Dingen besser als ich. Und das ist doch eigentlich super. Ich sollte mich doch freuen. Und dann habe ich gedacht, dann packe ich ihn eben auch auf den Buchtitel und spreche das mal offen aus. Mhm. Mein Mann ist die bessere Mutter, diesen Satz, weil ich ihn als befreiend wahrnehme.
Anna, sag mal, also jetzt fern von den Klischees und fern von diesen klischeehaften Vorstellungen, über die wir gerade geredet haben, wir können dieselbe Runde nochmal sagen, was würden wir sind ja alle drei Mütter, sagen, was ist das Gute an uns als Müttern? Laura, wovon profitieren deine Kinder, weil du ihre Mutter bist?
Ich glaube, das Gute, wenn ich eine Mama bin, ich kann sozusagen die Verrücktheiten und die Empfindlichkeiten und Sensibilitäten meiner Kinder gut auffangen, ich als Mama. Oder ich versuch's zumindest. Mhm.
Und was würdest du über dich sagen, Anna? Was ist gut daran, dass du die Mutter von deinem Sohn bist?
Ich hoffe, dass ich ihm irgendwie Mut machen kann, so den eigenen Weg zu gehen. Mhm. Und ich hoffe, dass ich ihn neugierig auf die Welt mache als Mutter.
Weil wenn ich euch zweien jetzt zuhöre, sind es ja ganz andere Kategorien, als ich backe selber den Kuchen oder so, sondern da geht es ja doch auch um was ganz anderes. Und ich finde das doch schon erstaunlich, dass da so ein Unterschied auch immer ist von dem, was halt so dieses klischeehafte, bestimmt sehr weit verbreitete Role Model ist und dem, was wir individuell sagen. Also ich würde auch nicht sagen, das Gute an mir als Mutter für meine Kinder ist, dass ich so sonderlich gut Kuchen backen kann. Das ist auch gut.
Ich habe bei deiner ersten Fragerunde auch nicht ganz gecheckt, ob du das Klischee abfragen willst oder dein eigenes Muttergefühl, aber meine Mama backt nicht und schon gar nicht gut. Und sie ist trotzdem eine super Mama. Deswegen ist das für mich einfach keine Kategorie. Das ist für mich echt ein Extra, wo ich sage so, wow, ich backe jetzt übrigens, hey Leute, aber ist nicht per se Mama. Was ist denn das Beste an dir als Mama?
Ich glaube, die Kommunikation, dass sie mit mir reden können und dass ich mit ihnen reden kann und dass ich dranbleibe und dass ich es wirklich wissen will und dass sie auch es mir sagen können, alles.
Ja.
Jetzt ist es in deinem Buch auch, Anna, so, dass du ja auch ganz neue Kategorisierungen von Müttern hast. Zum Beispiel im Zusammenhang mit unserer Bundesaußenministerin Annalena Baerbock schreibst du zum Beispiel, dass die Ego-Mutter quasi die neue Rabenmutter ist.
Also ich finde ja den Begriff Ego-Mutter gar nicht so schlecht.
Magst du den nochmal kurz erklären, was du damit meinst?
Vielleicht muss ich kurz die Anekdote erzählen, wie ich auf diesen Begriff überhaupt gekommen bin. Nämlich gar nicht selber, sondern ich hatte einer entfernten Bekannten von meinem Amerika-Aufenthalt erzählt, den ich plane. 5 Wochen ohne Kind und Mann, Zeitungspraktikum bei der Denver Post. Und die sagte dann, kommt denn dein Mann und dein Kind so lange Zeit alleine klar? Du hast ja ein Gottvertrauen. Und dann schob sie hinterher, also ich bewundere Ego-Mütter wie dich. Und da haben wir gelacht und ich dachte mir erst, oh, das ist aber ein nettes Kompliment. Und im Nachklapp fiel mir dann auf, vielleicht war es gar nicht als Kompliment gedacht. Vielleicht war es eher ein Vorwurf an mich, dass ich nämlich mein Ego, mein Ich über das Wohl meines Sohnes und der Familie stelle. Ich war mir da nicht mehr sicher. Und dann dachte ich mir, aber was ist denn so schlecht daran, als Mutter auch an sich zu denken? Nicht nur an sich denken, aber auch an sich denken. Und dann dachte ich mir, ja, eben so Frauen wie Annalena Baerbock könnten doch auch ein Vorbild sein. Also, weil viele damals, als sie Außenminister wurde und davor Kanzlerkandidatin war, ja ihr unterstellt hatten, sie wäre jetzt keine gute Mutter. Sie könne quasi nicht gleichzeitig Kanzlerkandidatin und eine gute Mutter sein. Das würde sich ausschließen. Und das hat mich schon ein bisschen geärgert, weil ich dachte, klar, sie ist mit Sicherheit keine besonders präsente Mutter als Außenministerin oder Kanzlerkandidatin, aber das sagt doch überhaupt nichts über ihre Mutterqualitäten aus.
Hm. Also das heißt, die vermeintliche Spitze, die du da gehört hattest, hey du Ego-Mutter, könnte vielleicht eigentlich auch in einer anderen Lesart ein Kompliment sein. Ich muss mal die Klammer aufmachen. Ich finde es ja schon strange, dass wir von Personen wie der Bundesaußenministerin, was glaube ich kein 40-Stunden-Job ist, sondern eher ein 400-Stunden-Job ist, wenn so viele Stunden überhaupt in eine Woche reinpassen, von ihr auch noch erwarten, wenn nicht gar verlangen, dass sie eine engagierte Mutter ist. Also wir hatten ja vorhin über Markus Söder gesprochen, der sich damit brüstet, er hätte noch nie einen Kinderwagen geschoben, obwohl er 4 Kinder hat. Aber eigentlich erwarten wir doch von Personen wie Ministerpräsidenten oder Bundesaußenministerinnen nicht, dass sie, jeden Morgen noch ein Pausenbrot schmieren, sondern wir erwarten, dass sie unsere Anliegen als Nation ordentlich repräsentieren und die richtigen Entscheidungen fällen. Das wäre meine Klammer gewesen.
Es ist ja auch so unfair, finde ich, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird, dass man sich als Frau oder als Politikerin immer noch rechtfertigen muss, wie man das mit der Familie noch hinbekommt. Aber die Politiker fragt ja niemand danach. Wobei ich sagen muss, zu dem Söder-Ding, das habe ich quasi gehört, dass er das gesagt haben soll. Ja, das muss man als Journalistin auch mal klar sagen. Vielleicht ist es auch nur ein böses Gerücht. Und er hat in der Runde das komplette Gegenteil gesagt.
Okay, also lieber Markus Söder, falls Sie uns zuhören, lieber Dr. Markus Söder, falls Sie uns zuhören, bitte klären Sie uns gerne auf, können Sie uns schriftlich zukommen lassen, podcast@frauenstudien-muenchen.de. Wir klären das dann gerne in einer der anschließenden Episoden auf, falls das ein böses Gerücht ist.
Absolut, und wir würden auch gerne mal ein Interview mit ihm führen über Vereinbarkeitsthemen, und wir würden das alles gerne wissen, wie man das hinkriegt, als Vater und Ministerpräsident Kinder zu erziehen.
Oder über Buggy-Modelle und wie praktisch es ist, die in den Kofferraum reinzuhieven, ob er das auch kann, ob er da irgendwelche Tipps für uns hat, ne?
Ja, also da ist noch viel Luft, viel Raum für Dr. Markus Söder und seine Hinweise. Aber eigentlich der Begriff Ego-Mutter vielleicht doch eigentlich auch ein ganz guter Begriff. Den könnten wir uns doch auch kapern. Als warum eigentlich nicht?
Aber das Verrückte ist ja, egal ob man jetzt ein feministisches Manifest liest oder Anna, dein Buch, wo du es ja auch immer wieder erwähnst, es geht ja nicht nur ums Ego und die Selbstverwirklichung, es geht ja auch darum, für die Altersvorsorge was zu tun. Ne? Wenn wir jetzt das Wort Ego-Mutter nehmen für einen Job, okay, ich kann es für so ein Extra wie einen Auslandsaufenthalt, kann ich es ja fast sogar noch verstehen, weil das ja für manche Menschen so schon eine große Sache ist. Und dann, wenn man dann noch ein Kind zu Hause lässt, ja sowieso total undenkbar. Aber wenn es einfach darum geht, wer geht wann wieder arbeiten, finde ich, dann geht es ja nicht nur ums Ego, da geht es ja auch um was ganz anderes.
Ja, voll. Man müsste ja dann eigentlich so eine Art Ehevertrag haben oder einen Partnerschaftsvertrag, der dann eben regelt, wer wie versorgt ist, wenn der eine arbeitet und der andere nicht. Ich fände das eben auch total riskant und fühle mich nicht gut, wenn ich weiß, ich bin jetzt eigentlich auf das Ehegattensplitting angewiesen oder darauf, dass die Beziehung hält, weil was macht man, wenn sie nicht hält? Ja. Also ich finde das ganz, ganz beruhigend zu wissen, wenn jetzt die Beziehung zerbricht oder was auch immer passiert, ich könnte auf eigenen Beinen stehen und das Kind versorgen.
Wir werden jetzt gerade sehr theoretisch abstrakt. Was wiederum ganz gut zeigt, warum so private Kolumnen doch gut funktionieren. Weil ich habe mich das tatsächlich beim Lesen auch gefragt. Du erzählst sehr viel Privates. Warum braucht es das noch in der feministischen Diskussion, dass du dein Privatleben dermaßen dafür hernimmst? Aber das ist ja jetzt eigentlich auch schon fast die Antwort.
Genau. Man braucht immer ein Beispiel, um dann anhand dieses Beispiels was vielleicht Größeres klarzumachen. Also ich versuche immer quasi von mir, vom Privaten, vom ganz Kleinen schon auch irgendwie was Allgemeingültiges oder so zu erzählen in diesen kurzen Sätzen. Es geht nicht nur darum, sich selbst wichtig zu nehmen und zu sagen, ich möchte jetzt was Lustiges aus meinem Privatleben erzählen und das ist so lustig, dass es alle wissen müssen oder so. Das wäre überhaupt nicht meine Art. Ich versuche schon immer, die Dinge aus meinem Alltag so mitzudenken, wo ich denke, ah, jetzt ist wieder was passiert, das könnte doch vielen so gehen. Oder aus diesem kleinen Detail kann man vielleicht was Größeres erzählen, wie den Streit um die Putzfrau zum Beispiel zwischen meinem Mann und mir. Das ist ja eigentlich was sehr Persönliches oder Privates, dass ich gerne Putzfrau beschäftigen möchte, mein Mann aber nicht. Es kommt fast jeden Monat zum Streit darüber. Und man kann aber von diesem einen kleinen Alltagsstreit, den wir immer haben, schon auch auf eine ganz große feministische Frage kommen, wie man Care-Arbeit outsourced und ob es quasi überhaupt richtig ist, sich dann eine Putzhilfe zu holen. In der Regel ist es ja eine Frau, die dann ja aber wiederum auch ihre Familie irgendwie womöglich verlassen muss. Also in unserem Fall putzt eine Frau aus Polen, deren Mann in Polen auch noch ist. Da setzt man so eine Care-Kette in Gang und die Frage, ist das überhaupt gut und machen wir die Welt gerechter dadurch? Da kommt man plötzlich auf ganz große Fragen, die ich auch alle nicht beantworten kann, aber vielleicht ist es ja interessant, sie mal aufzuwerfen.
Da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, dass es gut ist, diese Fragen überhaupt mal zu stellen, weil ich glaube, ganz viele Leute sind gar nicht so weit, dass diese Fragen überhaupt bei ihnen ankommen. Vielleicht auch, weil sie so derartig außer Atem sind und gestresst von den vielen Dingen, die an uns allen ja irgendwie zerren, dass man zum Beispiel beim Thema Putzfrau oder Putzhilfe vor allem erstmal nur an eine Erleichterung denkt. Boah, dann habe ich das nicht auch noch an der Backe. Und das ist dann vielleicht eine Atempause.
Darf ich dir noch eine Frage stellen?
Na klar.
Du hast ja schon vor 10 Jahren eigentlich ein ganz ähnliches Buch.
Mhm. Lass Väter Vater sein.
Väter Vater sein. Und das ist quasi 10 Jahre vor jetzt meinem erschienen. Mein Mann ist die bessere Mutter. Hast du das Gefühl, dass sich da was verändert hat in den 10 Jahren?
Also ich habe wahnsinnig viel wiedererkannt. Es ist schon so ein wie in einen Raum reinkommen, in dem ich schon mal war oder das Gefühl habe, ich bin hier doch schon mal drin gewesen. Das mochte ich auch gerne. Ich glaube schon, dass sich einiges verändert hat, auch weil neue Stimmen hinzugekommen sind. Und zwar so Stimmen wie zum Beispiel Boris von Hesen, den kennst du ja bestimmt auch, der doch das Patriarchat mit seinen unangenehmen Auswirkungen einfach mal monetär untersucht hat. Solchen Leuten begegnet man immer wieder. Und natürlich in dem Augenblick, in dem man in diese Richtung einmal anfängt nachzudenken, sieht man plötzlich, ach, da gibt's ja doch einige. Ob sich jetzt in der gesamten Gesellschaft viel verändert hat, auweia. Ich glaube, es ist immer noch wahnsinnig viel zu tun. Das heißt, das wäre meine Antwort auf deine Frage. Nach 10 Jahren sind wir vielleicht einen Schritt vor, aber einen anderen vielleicht auch wieder zurück. Die Pandemie hat, glaube ich, wahnsinnig viel Kraft geraubt. Auch in dieser Hinsicht. Klingt jetzt ganz schön deprimierend.
Ich versuche auch ja immer irgendwie nach vorne zu denken und möglichst konstruktiv zu sein und zu denken, ja, aber das Glas ist halb voll und nicht halb leer, aber es stimmt schon. Ich habe auch jetzt in den Reaktionen auf das Buch komischerweise gemerkt, dass viele mein Lebensmodell wie so eine Art Schicksalsschlag irgendwie zu begreifen scheinen. Mhm. Also so wie, du hast nur ein Kind, dabei hast du dir eigentlich 3 gewünscht. Mhm. Und ja, so ist es ja auch. Aber dafür schreibe ich 2 Bücher und habe ein Job, der mir viel Spaß macht. Ich sehe mich gar nicht als hart vom Schicksal gebeutelte, aber es hat mich überrascht, dass viele das Buch eher lesen, um zu denken, Gott sei Dank habe ich mich anders entschieden im Leben. Und das hat mich irgendwie erschreckt. Und es gibt auch, ich dachte auch, es gibt inzwischen eine große Vater-Community. Also es ist, ja, mein Mann ist die bessere Mutter, könnte ja sein, dass es auch Väter anspricht und gar nicht unbedingt Mütter. Aber dieses Feedback hat mich kaum erreicht. Also es sind dann eher Mütter und wir sind jetzt ja auch 3 Frauen, die sich unterhalten. Also ich kriege so gut wie gar kein Feedback von Vätern, was mich zu dem Schluss führt, dass einfach doch Vaterschaft einfach für viele Männer so nebenher verhandelt wird, aber kein Thema ist, zu dem sie sich ein Buch kaufen würden, schon gar nicht meines jetzt.
Ich glaube, dass viele von den engagierten Vätern mit ihren Themen recht allein sind, also das vielleicht mit ihrer Partnerin besprechen, aber dass die vielleicht gar nicht unbedingt so ihre Väter-Community haben oder ihr Netzwerk oder das vielleicht auch gar nicht wirklich suchen, obwohl das denen gut täte. Mhm. Also wir haben einen Hörer, der uns mal geschrieben hat, vom Alpenrand, was für harte Diskussionen er auch führen muss als Vollzeit-Papa. als engagierter Papa, wie er auch belächelt wird. Und ich glaube, das hat sich noch nicht so entwickelt. Könnte ja auch online stattfinden. Also selbst wenn ich jetzt in meiner Umgebung niemanden habe, mit dem ich mich austauschen kann, aber so ein Angebot für Väter oder so ein Selbstverständnis, ich lese mir was zu dem Thema an, weil es betrifft mich ja, das ist noch nicht so wirklich da.
Also das ist was ich total auch kenne aus dieser Väterbewegung. Wie gesagt, ich habe jetzt den Namen des Autoren Boris von Hesen genannt. Der hatte mir auch erzählt, in dem Augenblick, in dem du halt in deiner Männergruppe dann sagst, ich will das gern anders machen oder allein mir gefallen schon solche Sätze nicht, wie ich habe ja noch nie einen Kinderwagen geschoben, ich bin ja auch keine Pussy oder sonst irgendwie sowas, dass das Freundschaften kostet. Und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass ein Bedürfnis nach Veränderung bestimmt bei sehr vielen Vätern oder Männer, die gerne Väter wären, existiert, dass der Weg dorthin aber nicht klar sichtbar ist. Und die Räume, in denen sie das verhandeln, also nicht jeder Mann geht gerne in eine Männergruppe, wo es darum geht, sprich über deine Sorgen als Vater. Das muss man schon auch erstmal einen Zugang dazu finden.
Ja, das ist vielleicht jetzt ein mini kleines Fazit von meinem Buch oder mein Gedanken zum Thema Gleichberechtigung, gleichberechtigte Elternschaft, dass ich das Gefühl habe, wir Frauen sind eigentlich relativ weit. Wir haben uns auch schon viel bewegt und viel ausprobiert. Aber die Männer können sich immer noch viel mehr bewegen. Und eben aus Worten auch Taten machen. Weil es gibt so viele Umfragen, die belegen, dass die Mehrheit der Männer oder Väter eigentlich viel engagierter sein will, als sie es dann tatsächlich sind. Und da ist noch ein weiter Weg, den viele Väter gehen müssten. Vielleicht, weil es eben auch gesellschaftliche Erwartungen gibt, gesellschaftlicher Druck, der auf ihnen lastet, dass sie die Ernährer sein müssen. Ich will gar nicht sagen, die Väter sind schuld oder so, aber da könnten sich noch viele, viel mehr bewegen als bisher.
Ja, die Papas sollen sich doch gegenseitig dafür feiern, wie engagiert sie sind. Nicht immer, dass die Mamas dann den einen, zwei engagierten Väter loben und sagen, wow, wie der mit anpackt, sondern dass sie sich halt gegenseitig pushen, das wäre doch gut.
Ja, oder vielleicht gilt es auch einfach, Räume zu finden, in denen sie so sein können, wie sie gerne sein möchten. Weil dann, wenn du dann in dem Raum bist, kannst du dich ja dann erstmal damit beschäftigen, rauszufinden, wie will ich eigentlich gerne sein. Und das braucht ja Zeit und Raum. Wenn ihr unseren Verein Frauenschule in München und natürlich somit auch unseren Podcast Stadtland Krise unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gerne machen. Gebt uns euer Geld. Unterstützt uns. Details auf der Website von den Frauenstudien.
Und Feedback, Kommentare, Themenwünsche immer gerne an podcast@frauenstudien-münchen.de. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit und Raum für einen Buchtipp.
Ja, da habe ich überhaupt nicht lange überlegen müssen, welches Buch ich euch mitbringe. Ihr vielleicht habt ihr es auch schon gelesen, weil es so gut ist. Susanne Mathiesen, Lass uns noch mal los, heißt das. Ein autobiografischer Roman. Susanne Mathiesen ist in den 80er Jahren von Schleswig-Holstein nach Berlin gezogen, und zwar nach Kreuzberg. Und ist da in eine total frauenbewegte Szene eingestiegen. Und das ist quasi auch ihre Protagonistin, der geht es genauso. Ich weiß nicht, was sozusagen Teil ihrer eigenen Geschichte ist und was die Buchprotagonistin erlebt. Aber ich spreche jetzt mal von der Buch-Susanne, die dann da eben in Kreuzberg sich feministisch radikalisiert und dann mit ganz vielen Frauen beschließt, sie machen es anders und sie bauen auch zusammen ein Haus in Kreuzberg, wo nur Frauen wohnen dürfen. Und sie sind mit total viel Idealismus gestartet und jetzt ist aber das Jahr 2024 und die Frauen, die Bewohnerinnen sind alle auch irgendwie alt geworden. Und die Frage ist, ist auch der Feminismus alt geworden? Und wie hat sich der Feminismus verändert und wie ist es ihnen gelungen, die Ideale, die sie einst hatten, auch im Alter noch zu leben? Und da stellen sie sehr viele selbstkritische Fragen und da gibt es dann auch sehr, sehr komische Situationen, so wie, was macht man eigentlich, wenn man den Vater pflegen muss plötzlich? Man kann sich aber keinen Platz im Altersheim für ihn leisten und der zieht dann quasi bei einer der Frauen ein. Aber er ist ja ein Mann und eigentlich dürfen Männer gar nicht in diesem Haus wohnen. Und da kommt plötzlich der Feminismus an sehr spannende Grenzen und das ist alles total rasant und sehr komisch auch aufgeschrieben. Das ist quasi so eine Art Geschichte des Feminismus der letzten 40 Jahre mit selbstkritischer Note aufgeschrieben. Total super.
Also ich kenne es nicht, freue mich schon total drauf, das zu lesen. Sagst du nochmal Titel und Autorin?
Sehr gerne. Susanne Mattiesen, Lass uns nochmal los.
Lass uns nochmal los.
Erschienen im Ullstein Verlag.
Klingt spannend. Cool. Danke.
Tausend Dank, Anna, für den Buchtipp.
Ja, total gerne.
Und jetzt will Laura noch etwas sagen.
Ich will mich einfach bedanken, dass du da warst, für deine Zeit, die du dir ja, wie wir dank deinem Buchwissen auch irgendwo rausschneiden musstest, auch wenn du dafür die Ruhe deines Büros nutzen konntest. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, sauber vielen Dank.
Ja, total gerne. Macht's gut.
Wer Lust hat, Anna Claus mit ihrem Buch persönlich zu treffen, am 20. Januar 2025 ist sie gemeinsam mit Alexandra Zykunov, die kennen diejenigen, die unserem Podcast schon folgen, schon ein bisschen besser. Die beiden sind im Salon Luitpold. Das ist ein Café in der Brienner Straße in München, ganz nah am Odeonsplatz. Und in diesem Salon Luitpold sind die beiden mit ihren Büchern. Wir sind doch alle längst gleichberechtigt, bringt Alexandra Zykunov mit. Und Mein Mann ist die bessere Mutter, bringt Anna Claus mit. Am besten auf die Seite vom Café Luitpold gehen, also caféluitpold.de. Und da gibt es die verschiedenen Möglichkeiten, sich ein Ticket zu ergattern. Von einem ganz günstigen bis zu einem mehrgängigen Menü während der Lesung und des Gesprächs.
Das war's für dieses Jahr. Das ist die letzte Podcast-Folge im Jahr 2024. Wir wünschen euch schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffen, dass ihr uns treu bleibt. Und
wir haben einen Vorsatz gefasst, einen guten, wie ich finde. Es wird auch im Jahr 2025 weitergehen mit dem Podcast Stadtlandkrise. Hurra!
Ja, wir wollen vielleicht die 100 noch schaffen.
Logisch!
Logo, yay. Ciao.
Ciao.